Liebe Sportfreunde, die Arbeitswoche ist vorbei, der Freitag ist endlich da und das Wochenende steht vor der Tür. Höchste Zeit also für eine frische Folge Sportfreunde. In der heutigen Folge begrüße ich Maximilian Steiger. Mit seinen 22 Jahren ist er jetzt schon ein Rekordhalter bei Sportfreunde. Denn er ist der bis dato jüngste Gast bei Sportfreunde. Maximilian arbeitet als freier Sportjournalist und hat als solcher trotz seines jungen Alters schon einiges erlebt. Im Gespräch erzählt er unter anderem, welche Sportarten er bereits aktiv ausgeübt hat und zum Teil heute noch ausübt, wie er zum Sportjournalismus gekommen ist und in welcher Art und Weise er zukünftig als solcher arbeiten möchte. Eine sehr inspirierende und unterhaltsame Folge Sportfreunde erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Maximilian Steiger habe ich im November 2025 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Maximilian, herzlich willkommen bei Sportfreunde. Mega cool, dass du hier dabei bist und hier den Spaß mitmachst.
Ja, also ich sage danke. Bin ich hier, glaube ich, eigentlich eher der Jungspund hier, der hier Danke sagen darf, dass er mitmachen kann. Und ja, ich freue mich auf eine hoffentlich spannende Podcast-Aufnahme.
Ja, das stimmt. Zwei Neuheiten, beziehungsweise eine Neuheit und ein Rekord, den du innehast, sozusagen innerhalb von Sportfreunde. Andererseits ist tatsächlich so, dass du auf mich zugekommen bist, was mich sehr ehrt, bei mir im Podcast dabei zu sein. Und was Rekord angeht, also Stand jetzt, bist du der jüngste Gast hier im Sportfreunde mit, ich glaube, 21 Jahren, richtig?
Ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt.
Also 22, Glückwunsch nachträglich. Ja, sehr, sehr cool. Du bist Sportjournalist, richtig?
Ja, also ich bin leider nicht Lamine Yamal, Rekordmeister, aber den Rekord, den habe ich schon gerne inne. Also das ist auch was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Aber ja, 22 Jahre alt und ich würde es mal sagen, angehender Sportjournalist. Also ich bin ja noch im Bachelorstudium und hoffe, dass ich danach einen sehr guten Weg in die ganze Sportjournalismusbranche finden werde.
Genau. Was hat dich dazu gebracht, diesen Weg zum Sportjournalisten zu gehen? Warum Sportjournalist? Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Saigon-Restaurant an der Sihlpforte. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der City. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Ich glaube, dass mich das einfach schon immer fasziniert hat, dieses jemand anderem etwas vermitteln können. Also gerade dieses, ich meine, wenn man es mal runterbricht, ist ein Journalist ja nichts anderes als jemand, der als Vermittler dient, egal ob das jetzt in der Politik oder im Sport oder sonst irgendwo ist, der aufgrund seiner Recherche oder aufgrund von Informationen, die er sich einholt, die versucht so zu verkaufen, dass es auch die Öffentlichkeit dementsprechend auch aufnehmen kann und wahrnehmen kann und versucht seinen exklusiven Zugang zu manchen Dingen, Orten oder Personen so zu nutzen, um halt dieses ganze Gesamtkonstrukt eben so zu geben, dass man als Zuschauer, Zuhörer oder Mediennutzer eben da auch einen vollumfänglichen Einblick hat. Mhm. Genau, und das, glaube ich, hat mich schon immer fasziniert, dieses Informationen einholen, Informationen weitergeben. Und ich glaube, das treibt mich auch an.
Hast du auch einen aktiv sportlichen Bezug zum Sportjournalismus? Also hast du einen Sport betrieben, bevor du dann in das theoretische, sage ich jetzt mal, reingegangen bist?
Ich habe tatsächlich sehr viel Sport betrieben. Also ich habe als Schüler habe ich tatsächlich Eishockey und Fußball parallel gespielt.
Wow.
Bis das dann irgendwann zu viel wurde, weil dann wäre Fußball zweimal die Woche und Eishockey dreimal die Woche gewesen. Und das war dann mit dem Nachmittagsunterricht meine Mutter vor allem zu viel. Und auch die ganze Fahrerei, das hätte einfach organisatorisch nicht geklappt. Dann habe ich irgendwann das Eishockey sein lassen und den Fußballweg weiter verfolgt. Man könnte jetzt sagen, eine Verletzung hat mich ausgebremst, aber es wäre ein bisschen gelogen. Also, aber Fußball Und dann habe ich irgendwann auch Tennis spielen angefangen. Also wir sagen Fußball, Tennis, Eishockey und ganz, ganz große Leidenschaft, die jetzt auch endlich wieder hoffentlich bald in vollem Gange ist, Skifahren. Also Skifahren, würde ich sagen, extrem große Leidenschaft auch, was die aktive sportliche Karriere angeht.
Da teilen wir eine Leidenschaft oder viele Leidenschaften. Also Fußball und Skifahren gehört auch bei mir ganz, ganz oben. Eishockey, muss ich sagen, habe ich nie verstanden, ist falsch gesagt, aber ich habe ein Problem damit, dass ich das Spielgerät einfach zu wenig sehe während des Spiels mit meinen Augen. Deswegen ist das ein bisschen, verfolge ich auch, aber weniger als Fußball, Ski Alpin und auch und Tennis. Ja.
Ja. Ja, ich muss sagen, so als Zuschauer vor den TV-Bildschirmen kann man manchmal schon den Buck oder die Übersicht verlieren, gerade wenn es schnell wird oder so. Mhm. Also ja, ich kann es noch, also als ich ja gespielt habe, wie gesagt, war ich da in der Schule, da war das ja noch ein ganz anderes Niveau. Also ich sage, ich glaube auch, wenn ich mir das jetzt heute angucke, wäre das auch, glaube ich, einfach rein körperlich, glaube ich, wäre ich nicht gemacht für die Sportart, glaube ich, weil ich einfach zu klein bin und zu wenig robust, auch was das Ganze angeht. Weil wenn man sich die ganzen Eishockeyspiele anguckt, sind es ja schon ziemliche Riesen mit ziemlich viel Muskelmasse. Und also deswegen, ich glaube, dass es gut war, dass ich es in der Schulzeit gespielt habe, weil ich glaube, danach hätte ich auch nicht mehr lange mithalten können, ehrlich gesagt. Also,
ja. Ja. Hast du oder hattest du ein berufliches Vorbild?
Berufliches Vorbild. Also ich glaube, dass ich nicht ein direktes Vorbild habe. So. Also ich denke, dass ich so eine Berufsgruppe an Vorbildern hätte, wenn ich es mal so nehmen würde. Also was mich immer sehr fasziniert und was, wenn ich jetzt auch von meinem Raum sprechen würde, dann wäre das, glaube ich, so dieses Reporter sein, so dieses nah dran sein am Geschehen, irgendwie sich diese Informationen wirklich vor Ort einzuholen, nicht irgendwie aus einer anderen Quelle, auch nicht, also diese Quellen, sag ich mal, direkt vor Ort zu knüpfen und so der Erstkontakt zu sein, um das Ganze irgendwie aufzusaugen oder auch zum Beispiel Stimmungen zu vermitteln oder jetzt, was ich zum Beispiel jetzt sehr hoch, also ob bei negativen Ereignissen zum Beispiel auch dann irgendwie dieses Kalkül zu haben, richtig zu berichten. Also was ob dann eben bei mir jetzt gerade ganz oben auf der Liste steht, ist diese neue Sportdoku über die Anschläge damals Paris 2015, glaube ich, war es. So, da muss man ja auch als Sportreporter so diese Informationen auch irgendwie aufnehmen, auch richtig vermitteln an die Zuschauer, auch in so Extremereignissen. Und ich glaube, das fasziniert mich schon, wie abgeklärt und wie souverän das eigentlich, sag ich mal, eigentlich alle Sportreporter machen. So, also ich glaube, wenn ich nur ein Vorbild rauspicken müsste, so persönlich, einfach so von wie er sich gibt, finde ich, ist Patrick Berger für mich ein sehr großes Vorbild. Ich finde, dass der eben diese Souveränität total ausstrahlt. Und ich hatte auch das Glück, ihn damals als ich bei Skateboard News letztes Jahr ein Praktikum gemacht habe, auch einmal begleiten zu können. Und ich weiß nicht, er war einfach auf menschlicher Ebene, hat er mir so viele Tipps gegeben und war eben total offen und eben, glaube ich mal, hat einfach eben auch eine sehr menschliche Seite, die man ja ganz schnell vergisst, wenn man so eine Person in meinem Fernsehen oder im Medium generell sieht. Ist ja egal jetzt, ob bei ihm jetzt oder bei wem sonst. Steckt hier immer noch ein Mensch dahinter und ich zum Beispiel, wenn ich da mal kurz mal eine Probe machen konnte, war ich total nervös und ich total aufgeregt ja auch und nie abgeklärt und so, wie es eigentlich machen, das fasziniert mich sehr.
Du hast ja Erfahrungen jetzt bei Sky gemacht, also quasi im Fernseh, TV, so im Großen und Ganzen, hast aber auch Erfahrungen, glaube ich, im Print gemacht. Hast du für dich schon so ein bisschen rauskristallisiert, welches Medium in Zukunft deins sein könnte oder sollte?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man sich ja selbst jetzt auch stellt, wenn man jetzt nur noch den Bachelor so ein bisschen, also zwei Kurse und den Bachelor vor sich hat. Ich glaube, dass ich, und so antworte ich eigentlich auch immer, ich würde mir wünschen, wenn es irgendwie geht, multimedial zu arbeiten. Ich denke, dass auch in der heutigen Welt auch mit, glaube ich, auch einfach, ja, auch, sag ich mal, so gern gesehen ist und auch wahrscheinlich auch zwangsläufig irgendwann darauf hinausläuft, weil ich sag mal so, wenn du zu irgendeinem Ereignis XY als TV-Reporter geschickt wirst und dann heißt das irgendwie, ja, okay, jetzt brauchen wir dazu noch einen Print-Text oder einen Online-Text, dann musst du es trotzdem drauf haben. Dann musst du es ja trotzdem irgendwie schreiben können und ja, also ich glaube, das würde mich auch sehr reizen, so diese verschiedenen Kanäle auch auszuspielen. Ich glaube, wenn ich mich auf einen festlegen würde, dann wäre, glaube ich, trotzdem noch TV immer noch das, was mein Lieblingslandeort wäre. Aber ja, ich denke, wie gesagt, auch nicht, dass man sich so auf eine Sache spezialisieren muss in Zukunft.
Du hast es gerade so ein bisschen schon angesprochen, was man so mitbringen sollte wahrscheinlich in Zukunft. Aber was fasziniert dich, was würde dich am meisten faszinieren oder reizen an dem TV-Journalismus, Sportjournalismus? Ist das vor der Kamera stehen oder ist es mehr der dahinter oder ist einfach das ganze Spektrum, was der TV-Journalismus halt mit sich bringt, der Sportjournalismus?
Also gerade in dem Praktikum jetzt bei Sky Sport News, wo ich ja 6 Monate war, finde ich, hat man doch einfach mal so auch mitbekommen, wie viele Rollen es eigentlich auch gibt. Also es gibt, glaube ich, viel mehr Rollen, als dieser normale, in Anführungszeichen, überhaupt wahrnimmt. Und deswegen, es gibt ja schon sehr viele Rollen, wie man da reinschlüpfen kann. Ich persönlich würde mich sehr gerne in der Form sehen, wo ich auch, sage ich mal, mich selbst in Form meiner Stimme oder in Form, ja, meiner Person, sag ich jetzt mal, irgendwie einzusetzen. Also ich glaube, dass das mich sehr reizen würde. Und wenn ich überlege, was mich am meisten daran reizt am TV-Journalismus, aber ich glaube, das ist generell die ganze Sportjournalismus-Bubble, ist dieses Schnelllebige. Also ich finde es total faszinierend, wie schnell Dinge sich wechseln können, wie sehr du auch auf Trab sein musst. Und wenn irgendwie um 2 Uhr nachts was passiert, dann passiert es halt um 2 Uhr nachts. Und wenn es irgendwie um 6 Uhr das früh passiert, dass Trainer XY kurz vor einem Rauswurf steht, dann hilft es halt nicht. Da musst du halt so schnell wie möglich trotzdem vor der Geschäftsstelle sein und dann halt gucken, dass du die Live-Bilder einfängst. So, das ist ihnen auch wirklich sehr faszinierend, dieses zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort sein zu müssen und irgendwie einfach, sag ich mal, man hat manchmal nicht die Zeit, um extrem lange drüber nachzudenken und deswegen, glaube ich, ist es umso höher anzusiedeln, wie gut sich die Leute aktuell auch, finde ich, in meinem Empfinden auch den größten Teil machen.
Warst du schon mal in so einer Situation, dass du eben dann jetzt sofort los und wir haben was und wir müssen jetzt dahin?
Also jetzt nicht in so großer, sag ich mal, nicht in dem großen Rahmen, aber ich meine, mein Anfang, wenn man so will, war auch ja irgendwie so. Also ich habe ja ganz am Anfang, habe ich ja als freier Mitarbeiter, ehrenamtlicher Mitarbeiter für HockeyRap, das ist so eine Online-Eishockey-Plattform, die diverse Eishockey-Ligen abdeckt, eben da als ehrenamtlicher Mitarbeiter mitgearbeitet und war aber eigentlich nur zuständig für die Spieltagszusammenfassungen und für die Spieltagsvorschau. Also nur jetzt in Anführungszeichen, aber das war ja was man durch reine Recherche aus dem Internet oder, sag ich mal, eben rein an dem, wie die Spiele ausgegangen sind, man sie natürlich so ein bisschen reingeguckt hat, abfertigen konnte. Und dann war es aber plötzlich so, dass irgendwie von jetzt auf morgen irgendwie ein Reporter eben für den einen Eishockey-Standort, wo ich eben auch wohne, eben den EV Landshut, abgesprungen ist. Und dann hieß es halt, hey, hast du Lust, das nächste Woche zu machen? Und dann war ich so, okay, ja,
Let's go.
Aber zu dem Zeitpunkt war ich halt 16. Also das war dann schon, oder 17, irgendwie sowas. Ich denke, dass ich 16 oder 17 irgendwas war zu dem Zeitpunkt. Auch damals hatte ich den Rekordlinie der jüngste zu sein innerhalb dieser Redaktion. Und das war dann schon so, dass ich mir auch selbst so sagen musste, okay, du schaffst es auch irgendwie, weil ich glaube so, dass ich würde sagen, eine meiner größten Stärken ist auch gleichzeitig eine meiner größten Schwächen, weil, wenn man so will, versuche ich immer so das Beste zu machen, versuche immer sehr akribisch zu arbeiten, immer das Bestmögliche und rauszuholen, aus egal welcher Situation, egal wie einfach die Aufgabe auch sein mag. Aber das Ganze sorgt natürlich auch dafür, dass man sehr schnell zum Perfektionismus strebt und das ist in so einer Situation wie, okay, geh da jetzt mal hin, das ist dein erstes Mal und der Spielbericht ist aber bitte 5 Minuten nach Abschluss da, sorgt das natürlich auch nochmal für ein bisschen mehr Druck, sag ich mal, als wenn man da vielleicht ein bisschen gelassener rangeht. Genau, daran muss ich auf jeden Fall noch feilen.
Ja, Wenn du deine Stärken und Schwächen gerade ansprichst, was würdest du sagen, ist die Schwäche, an der du noch am meisten feilen musst, um dich beruflich noch weiterzuentwickeln? Ist es das, was du gerade gesagt hast, oder gibt es da noch was anderes oder eine andere Schwäche?
Also meine Schwäche würde ich in irgendeinem Sinn auch als Stärke betiteln, aber sie kann sehr oft auch eine Schwäche sein. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr lernen, manchmal Coolness zu bewahren. Also ich bin manchmal sehr, also zum einen sehr aufgeregt, zum anderen auch einfach, also nervös. Und zum anderen, glaube ich, will ich manchmal einfach zu viel. Also ich glaube, dieses gierig sein, in Anführungszeichen, oder eben auch, sage ich mal, wie gesagt, immer nach dem Besten zu streben und sich zu zeigen, gerade im jungen Alter ist das ja auch immer was, wo man sich ja auch natürlich irgendwie beweisen will oder sonst irgendwie. Da, glaube ich, muss ich noch mit ein bisschen Portion Abgeklärtheit wachsen. Andererseits, wie gesagt, ist dieses Gierigsein ja in manchen Fällen auch immer mal eine Stärke, wenn man sagt, okay, auch wenn der Weg jetzt gerade etwas aussichtslos scheint, bleibt man trotzdem dran, man gibt sich selbst nicht auf und kämpft irgendwie trotzdem weiter, dass es irgendwie trotzdem funktioniert. Ja, also ich denke trotzdem, diese Gelassenheit, diese eben zu gewinnen und etwas Nervosität oder Aufgeregtheit abzubauen, ich denke, das wäre wahrscheinlich mein erster, nächster großer Schritt, den ich unbedingt noch verbessern will.
Warst du beruflich schon mal in der Situation, die du gerade beschrieben hast, dass du eben so quasi, sagen wir mal, in Anführungsstrichen eine Niederlage hattest und wieder aufstehen musstest und halt wieder und wieder Sisyphus-mäßig an die Arbeit ran, bis du es dann geschafft hast?
Also ich glaube, dass ein Leben, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, immer ein bisschen aus Niederlagen und Erfolgen besteht. Also egal in welcher Größe jetzt, aber man hat immer mal einen schlechten Zeitpunkt oder einen guten Zeitpunkt. Wenn man mal überlegt, was man so alles mitnehmen durfte, eben auch in diesem jungen Alter, hat man schon viel erlebt. Aber auch da gab es natürlich auch Momente, wo man, keine Ahnung, ein bisschen auch an sich selbst einfach ein bisschen gezweifelt hat, wo man gesagt hat, okay, was weiß ich, man hat irgendwie Aufgabe XY nicht zugetraut bekommen, liegt es irgendwie an mir, habe ich irgendwie, bringe ich irgendeine Fähigkeit? Ich meine, das ist ja immer so, dieser ganzen Branche so, man hinterfragt sich ja doch, weil ja doch der Konkurrenzkampf ja doch recht groß ist. Man hört ja auch immer wieder, Stellen werden hier abgebaut, Stellen werden da abgebaut. Also die Möglichkeiten begrenzen sich ja auch relativ. Und dann hinterfragt man sich natürlich, okay, was habe ich falsch gemacht? Bringe ich diese Fähigkeit nicht mit? Bin ich hier irgendwie doch vielleicht nicht so gut, wie man das mir am Anfang vielleicht verkauft hat, bin ich vielleicht doch nur kleiner und bin halt nur für die kleineren Aufgaben zuständig. Aber wie gesagt, das hat alles so seine Berge und Täler. Also man hat dann natürlich wieder einen anderen Tag, wo man dann glücklich ist, eine bestimmte Aufgabe zu machen und sich dann denkt, hey cool, dass ich das machen durfte. Aber ja, ich denke, da gibt es schon einige Momente, wo ich mal in so einem kleinen Mental Breakdown war, wenn ich das mal so sagen würde.
Kannst du es einen dieser Momente schildern?
Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht so einen klaren Moment, sondern einfach dieses, am Schluss ist es ja wirklich ein ständiger Vergleich mit, keine Ahnung, gerade auf der heutigen Social Media Welt. Man sieht irgendeinen Kumpel, den man mal irgendwo getroffen hat, den folgt man plötzlich auf irgendeiner Social Media Plattform und sieht, boah, cool, der darf jetzt dieses und jenes machen und ich sitze heute nur auf der Couch zu Hause. So, also es ist ja so, also das ist schon, also ich denke, dass das auch jetzt nicht aufgehört hat. Also ich bin auch jetzt so, jetzt bin ich nicht mehr im Praktikum, aber man hat trotzdem immer so diesen kleinen Moment, auch wenn der eigentlich jetzt nicht weiter runterzieht oder so. Also wie gesagt, bei mir ist es meistens so, dass das dann auch recht schnell wieder vergangen ist. Aber man hat ja schon immer diese Momente, wo man sich denkt, so, Mann, irgendwie, was hab ich nicht richtig gemacht, um auf irgendwie schon so weit zu sein? Oder habe ich irgendwas verpasst? Müsste ich irgendwie mehr machen? Und das ist irgendwie so das, was man so ein bisschen, was mich so ein bisschen auch, natürlich auch irgendwie ein bisschen stutzig auch ab und zu macht, weil man sich denkt, man hat schon so viel versucht. Und ich meine, die Sachen, wo man am Schluss gelandet sind, ist ja eh nur ein Bruchteil von dem, wo man es schon versucht hat. Also, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Bewerbungen ich schon geschrieben habe und dann die in einem Bewerbungsprozess war und dann hat man ein Interview gehalten und dann heißt danach, ja, okay, so 100%, ich passe das jetzt nicht zusammen. Und also es sind ja ganz oft auch Nuancen, die entscheiden. Ja. Also, keine Ahnung, zum Beispiel bei einem Praktikum, bist du Pflichtpraktikant oder nicht Pflichtpraktikant, dann nehmen sie am Schluss doch lieber den Pflichtpraktikanten als den freiwilligen Praktikanten. Und so ist es ja ganz oft. Also ich, wie gesagt, wenn man mal einfach nur drauf guckt, was man so gemacht hat, ist es wirklich ein richtig kleiner Bruchteil von dem, wo man sich eigentlich drum bemüht hätte oder gewollt hätte zu machen. Und deswegen, ja, ist es schon immer so ein, ja, okay, hätte ich vielleicht mehr machen sollen, hätte ich vielleicht hier noch mehr Aufwand reinstecken müssen, wo man sich aber so selbst ein bisschen hinterfragt. Aber ich glaube, da sollte man auch nicht zu viel Energie mit verschwenden, sondern einfach weiter am Ball bleiben. Und ja, das versuche ich auch eigentlich immer wieder mir selbst auch in den Kopf zu rufen.
Ja, also ich habe ganz viel von dem, was du jetzt geschildert hast, habe ich selber auch erlebt schon. Wir folgen ja oder sind eigentlich in einer ähnlichen Branche, auch im Sport, im Journalismus, Sportjournalismus, wenn man so will. Und was du gesagt hast mit den vielen Bewerbungen, mit den Absagen, mit den Zweifeln, die du ein bisschen angesprochen hast, was fehlt noch, was brauche ich vielleicht noch? Ich glaube, das ist ganz, ganz normal. Das ist ein Teil des ganzen Lernprozesses. Und am Ende, glaube ich, wenn man dran glaubt und dran bleibt, dann kann man seinen Weg auch gehen. Und du bist noch sehr, sehr jung. Also du wirst garantiert deinen Weg auch gehen. Da bin ich sicher.
Ja, also es ist halt auch jetzt dieses, wie ich schon gesagt habe, dieser nächste Schritt ist eben halt auch ein sehr großer. Also das aktuell, wenn man einen fragt, so was bist du, dann sagst du, ja, ich studiere Sportjournalismus. Im nächsten Schritt denkst du dir aber natürlich in dem Satz, wo du sagst, aber nur noch ein halbes Jahr oder vielleicht 8 Monate oder 9 Monate und danach mal gucken. Mhm. Also da ist ja dann auch wieder die Frage, wo wird man genommen? Also ich sage, dass ich eigentlich einen sehr klaren Plan für mich selbst habe. Aber natürlich muss man auch gucken, zum richtigen Zeitpunkt, dass es dann diese Chancen gibt, die man auch wahrnehmen will. Also ja, weil wenn was zum Beispiel jetzt, also ich habe jetzt letztens erst eine coole Stelle gesehen, die mich auch überzeugt hätte, wo ich sehr gereizt bin. Natürlich wieder die Frage, wird man überhaupt genommen? Ich sage, dass es bestimmt auch Bewerber gibt, die mir auch vielleicht auch noch einige Schritte voraus sind. Also bin ich mir auch sicher. Ich meine, jeder gibt sein Bestes, um irgendwie die besten Chancen zu haben. Und am Schluss bin ich auch überhaupt nicht in der Position zu sagen, ich bin der Beste, holt nur mich, sondern ich weiß, was andere leisten, ich weiß, wie gut sich andere reinhängen und was sie vielleicht auch besser können als ich. Also zum Beispiel, also das ist überhaupt keine Frage, aber da auf jeden Fall ist es so, dass es halt zum Jahresanfang gestartet hat und das bringt mir halt nichts. Ich bin halt am Jahresanfang, das kann ich nicht machen, ich krieg's nicht hin. Natürlich beißt man sich da den Hintern, aber man kann, also das ist ja, ich meine, das ist einfach Pech, wenn es 5 Monate später gewesen wäre, wäre es vielleicht optimal gewesen für einen, aber so ist es halt nicht. Aber ja, ich habe eine andere Sache, auf die ich mich sehr freue, ab Januar. Und deswegen, ich glaube, ich blicke ich einfach auf die Aufgabe positiv und wer weiß, was das dann auch mit sich bringt.
Ganz, ganz viele Kollegen, Sportjournalisten-Kollegen, die hier schon im Podcast waren, Jonas Friedrich, Marco Hagemann und viele andere, haben unisono eigentlich das Gleiche gesagt, wenn es um die Zukunftsplanung und die Karriereplanung im Sportjournalismus geht. Ganz, ganz wichtig ist ein Faktor, den man selten planen kann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das ist manchmal auch ein bisschen Zufall, wie du jetzt gerade gesagt hast, das passt jetzt halt nicht, das ist zu früh, es wäre zu früh, es ginge nicht. Und zum richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man auch als Reporter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss, wenn was passiert. Also wenn irgendwo ein Transfer zum Beispiel funktioniert oder eben nicht funktioniert und so weiter. Jackson lässt grüßen vom FC Bayern, ob es jetzt funktioniert oder nicht, ne? Transferphase, ganz genau. Ich sehe bei dir hinten im Hintergrund einerseits ein Plakat hängen an der Tür und andererseits bestimmte Pokale hängen. Kann es sein, dass du ein Herzensverein hast, der tief im Süden in Frankfurt ist, in Deutschland?
Ja, also alle haben dazu sagen, dass da auch die Vince Lombardi-Trophy.
Genau, steht, genau, also, den, das auch noch, genau. Richtig.
Also die NFL ist auch sehr tief verankert. Und auf der anderen Seite hast du richtig gesehen, dass da hinten Plakat hängt. Und ja, mein Herzensverein. Ich meine, wenn man aus dem Süden Deutschlands kommt dann und da irgendwie auch von seinem Papa ins Stadion mitgenommen wird, dann so fangen alle Fußballlieden mal an. Und also ich bin auch immer wieder gern mit meinem Papa im Stadion. Oder also das ist halt schon ein Glück, dass ich habe, dass ich da mal mitgenommen werden kann und konnte auch. Mhm. Weil dadurch, glaube ich, sich auch einfach so eine Vereinsnähe auch einfach bindet. Weil ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt zuerst in einem anderen Verein mitgenommen worden wäre oder in einem anderen Umfeld aufgewachsen wäre, wäre das vielleicht auch ganz anders gewesen. Aber ja, ich will mich nicht beklagen. Aktuell läuft es ja selten für die Vereine.
Das stimmt. Also für die Zuhörer, wir sprechen vom Stern des Südens, vom FC Bayern München. Ich sehe da hinten, ich glaube, das ist der, das Plakat hinten zeigt den Titelgewinn 2013 der Champions League, oder?
Es sind zwei tatsächlich.
Zwei, ne?
Einmal 2013 von der Champions League und einmal von 2020, wo sie die Champions League gewonnen haben. Also die hängen übereinander. Mal gucken, wann die nächste dazu kommt. Vielleicht dieses Jahr.
Vielleicht 2026, ja.
Aber ja, sehr gut erkannt. Ist tatsächlich mein Herzensverein. Und ich bin auch sehr froh tatsächlich, dass ich ab Januar eben die angesprochene Möglichkeit habe, dort auch mal ein bisschen reinzugucken in diesen Verein. Mhm. Habe mir gedacht, ich will, bevor ich eben diesen großen beruflichen Schritt gehe, eben auch noch einmal auf die andere Seite einmal blicken. Also eben bisher habe ich ja eigentlich hauptsächlich auf der anderen Seite des Journalismus, also auf der Seite des Journalismus gearbeitet oder Einblicke erfahren dürfen. Und jetzt habe ich das Glück, auch mal die andere Seite, nämlich die Vereinskommunikation kennenzulernen. Und bin dann eben ab Januar in einem Praktikum bei meinem Herzensverein, beim FC Bayern, in der Social Media Redaktion. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, was da so für, ja, kleine Einblicke oder kleine Brötchen, die ich backen darf und hoffentlich auch sehr gut mache, dann muss auch auf mich warten, so als kleiner Bäcker. Ja.
Herzlichen Glückwunsch zu der Stelle, wow. Ich beneide dich ein bisschen, nur ein bisschen.
Ja, also ich bin schon sehr gespannt. Also ich glaube, es ist noch gut, dass noch ein bisschen Zeit drin ist, um das noch so ein bisschen auch dann zu so realisieren und sacken zu lassen. Aber ich denke, so früher oder später, wenn dann auch dieser Tag näher kommt, dann bin ich auch bestimmt so nervös. Also ich glaube, diese Nervosität, die macht am Schluss ja auch aus und dann vielleicht auch dann, ja, vielleicht doch seine Bestleistung bringt. Ich meine, so ein bisschen gesunde Nervosität gehört ja auch dazu. Und natürlich viel Vorfreude. Also ich glaube, ist ja auch das ist auch der Grund, warum ich auch jetzt meinen Bachelor eben nach hinten geschoben habe. Also ich habe gesagt, nach hinten geschoben. Ich habe halt dieses Semester, jetzt mache ich nur meine Kurse, die ich noch machen muss, meine restlichen Kurse und schreibe dann meinen Bachelor im achten Semester. Ich meine, hätte ja auf 7 ausgelegt. Also ich bin ja, wie gesagt, noch jung. Also das wäre auch kein großes Problem. Aber ich kann tatsächlich nur als Student noch machen. Mhm. Praktikum. Und deswegen, will ich diese Chance natürlich nochmal ergreifen. Weil, glaube ich, würde mir ja auch hier den Hintern beißen, wenn ich diese Chance nicht wahrgenommen hätte. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Saigon-Restaurant an der Sihlpforte. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der City. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Was war dein erstes Spiel, was du als Privatperson, aber auch als Journalist so im Fußball miterlebt hast?
Boah, miterlebt ist ja eine gute Frage. Also das müsste man ja fast einen Psychologen eigentlich fragen. Weil die Frage ist ja, was hat man wirklich wahrgenommen als erstes Spiel? Also ich erinnere mich noch vage an Spiele von 2010 von der Weltmeisterschaft. Aber ich meine, da war ich mal 6. Also deswegen, so ganz kann man das ja auch nicht vergleichen mit Spielen, die man jetzt anguckt und natürlich auch jetzt vor 2, 3, 4, 5 Jahren angeguckt hat, wo man, wenn man sich mit einem Freund auf der Straße unterhält und sagt, ey, weißt du noch, die Situation ist ja fast wie damals. Ja, so. Ich glaube, so eine Situation kennt man jetzt nicht mehr so viele von der WM 2010. Ist für mich persönlich klar, weiß man die grundlegenden Geschichten, Thomas Müller, die meisten Tore geschossen, die meisten Scorer-Punkte gehabt. So, und aber ich glaube, man hat das Finish noch einfach anders wahrgenommen. Aber deswegen würde ich sagen, so das Erste, was ich so sagen würde, ist wahrscheinlich sogar, dass ja aus Bayerns Sicht nicht so gut verlaufende Finale 2012 im heimischen Stadion. Mhm. Weil da kann ich mich noch gut erinnern, da weiß ich so Informationen wie, mit wem habe ich es geguckt, wo habe ich es geguckt. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, das macht aus, dass man das schon richtig wahrgenommen hat. Also deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich ist das erste große Spiel, was man so richtig miterlebt hat. Ja.
Bitter, ne? Also ich kann mich anschließen, insofern, dass auch mein erstes Fußballspiel, das ich bewusst geguckt habe, mit einem guten Freund, Thomas, sei gegrüßt, an dieser Stelle 1999 geguckt habe. Auch Bayern, auch bitter, Manchester United in Barcelona, Champions League Finale. Das war auch ein bitterer Abend.
Ja, also ich würde, auch jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ich glaube, ich würde auch vielleicht auf dieses Spiel gehen und diesen Tag datieren als erstes Spiel, was ich bewusst wahrgenommen habe und was sich auch in mein Gedächtnis eingelegt hat. Aber natürlich nesten sich solche Ereignisse natürlich dann noch mal mehr ein, wenn sie negativ sind. Das ist ja auch bewiesen. Aber ja, muss man schon nehmen. Aber dafür kam im Jahr danach ja dann
auch
ein sehr schönes Finale mit einem besseren Ausgang.
Genau, zumindest für alle Bayern-Fans.
Ja.
Genau. Ja. Wenn du so ein bisschen in den Fußball, in den heutigen Fußball reinguckst und den betrachtest, gibt es etwas Bestimmtes oder bestimmte Dinge, die dich stören, die dich nerven, sei es auf dem Feld, Reglement oder auch neben dem Feld, also was alles dazugehört?
Also ich glaube, ich muss ein bisschen differenzieren. Also zum einen, also mich persönlich stören, ist, glaube ich, eine Sache, die schon lange verankert ist und nie wirklich weggehen wird, glaube ich. Also deswegen darf ich mich doch nicht zu sehr dran stören. Aber ja, ist dieses übertriebene Fallen, übertriebene Gestikulieren, übertriebenes Geld fordern. Also wenn man sich andere Sportarten anguckt, also ich finde da vor allem der Handball, Bundesliga oder generell der Handballsport ein sehr großes Vorbild. Da wird kaum bis wenig halt gefordert, also gelbe Karten oder sonst irgendwas oder Zeitstrafen und auch viel anders mit Fouls umgegangen. Also es ist nicht so, dass manchmal sich man da noch zweimal um den Rasen rollen muss, damit dann erst überhaupt Geld oder Foul gepfiffen wird oder dass man irgendeinen Einfluss darauf hat, wie der Schiedsrichter sich entscheidet, sondern da ist die Entscheidung getroffen, Mund abwischen, weiter geht's. Und das finde ich gerade, wenn man sich natürlich auch so diese Vorbildfunktion anguckt, einfach eine sehr wichtige Sache, weil wenn man das gerade weiterspinnt, dann kommt irgendwann der Name Vinicius Junior und ich sag mal so, für viele ist er auch ein Vorbild. Also ich sage, es gibt bestimmt auch viele, die seine fußballerischen Qualitäten sehen, die seine Künste am Ball sehen und das Team unbestritten. Also da ist er vielleicht einer der Besten der Welt. Aber natürlich, wenn dann die ganzen Kinder und die Jugendlichen ihn angucken und ihn versuchen, ja auch irgendeiner Form nachzuahmen, was zwangsläufig irgendwann passiert, dann ist es halt im Amateursport genauso. Und ich finde halt, das ist so ein bisschen was sich der Fußball so ein bisschen eingebrockt hat und ich auch nicht wirklich weiß, ob das so wieder rausgeht, dieses ständige Fordern von gelben Karten und dieses ständige Diskutieren mit dem Schiedsrichter und ja, dieses übertriebene Hinfallen, wenn man mal einen Schlag an die Hüfte bekommen hat oder wie auch immer. Also am Schluss sind es ja dann doch Sportler, die ja auch eine gewisse Robustheit besitzen. Und wenn jetzt ein Rafael Guerrero einen Jonathan Tah zum Beispiel im Training irgendwie so angehen würde, wahrscheinlich spürt Tah nicht mal was. Also das ist ja, also da sind ja dann doch die körperlichen Unterschiede manchmal so groß, dass man sich denkt, okay, also so wehgetan kann das jetzt gar nicht haben. Ja, das ist so eine Sache, die ich mir persönlich wünschen würde. Auf der anderen Seite, was mich wo ich ein bisschen hin und her gerissen bin, ist diese ganze VAR-Diskussion. Mhm. Also dieses klar versucht man, die Hilfsmittel in der heutigen Zeit zu nutzen und wie es ist, wenn man sie nicht nutzt, hat man jetzt beim DFB-Pokalfinale, beim DFB-Pokal zweite Runde gesehen, wie das so abgelaufen ist. Zweite Runde, glaube ich, war, oder? So, dann gibt es halt diese Fehlentscheidung, wo du dich dann drüber aufregst, okay, das ist jetzt so weit abseits gewesen, kann man das nicht erkennen? Mhm. Also ich sage, ja, man könnte es schon erkennen. Auf der anderen Seite hat man ein Hilfsmittel zur Verfügung, was man nicht nutzt. Ja. Wo sich dann natürlich jetzt wahrscheinlich dieselben Fans aufregen, die sonst sagen, weg mit dem VAR, der macht unseren Sport kaputt. Und irgendwie verstehe ich beide Seiten. Also ich habe auch, wie gesagt, vor kurzem dann auch dieses Zitat von Didi Hamann gesehen, wo ich ihm auch recht gebe. Diese Sache mit, man hat sich schon total daran gewöhnt, im Stadion zu sein. Und wenn ein Tor fällt, diese üblichen 2 Minuten oder 1 Minute zu warten und erstmal zu überlegen, boah, hoffentlich war das kein Abseits oder hoffentlich war da jetzt kein Handspiel. Und das verändert natürlich die Emotionen, die man irgendwie ja auch an dem Sport so liebt. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, auch gesehen, wie es halt ist, wenn so eine technische Möglichkeit nicht genutzt wird. Ich denke, man muss da irgendeinen Mittelweg finden. Deswegen finde ich diesen Vorschlag auch gar nicht so schlecht, zu sagen, okay, praktische Entscheidungen irgendwie noch ein bisschen klarer einzugrenzen und gerade diese Diskussion mit dem Handspiel und so minimales Abseits, wo irgendwie
die Fußspitze oder sonst was, Zehennägel.
Ja, der Zehennagel ist nicht kurz genug geschnitten oder sonst irgendwie. Oder der Spieler ein bisschen zu viele Segelorden hatte, der ein bisschen im Abseits waren. Also das sind halt Sachen, wo man vielleicht noch irgendeine Lösung finden muss. Aber ja, zum Glück sitze ich da nicht im Boot, um die dann auch letztendlich zu finden, weil ich glaube, das ist auch eine sehr schwierige Angelegenheit. Mhm. Aber ja, die Diskussion, ja, verstehe ich jeden, der auf die eine Seite argumentiert und jeden, der auf die andere Seite argumentiert. Aber es ist auf jeden Fall ein lediges Thema, wo man halt sagt, okay, ja, könnte auch irgendwann mal wieder besser werden. So. Also, das denke ich, ja, wäre wahrscheinlich so meine Antwort.
Ja, vermutlich ist es auch ein Teil der Wahrheit, dass man sich halt an den VAR jetzt langsam gewöhnt hat. Und dann, wenn er dann nicht da ist in der zweiten Pokalrunde, was ja auch damit zu tun hat, dass eben die viele Amateurmannschaften oder kleinere Mannschaften sich das halt nicht leisten können, das in den Stadien zu installieren und so weiter, oder nicht leisten wollen, wie auch immer, dass das dann halt nicht zur Verfügung steht. Und man hat sich dran gewöhnt. Einerseits hat man sich an das Negative gewöhnt, warte mal mit dem Jubel, vielleicht ist es doch wieder Abseits oder sonst was. Andererseits hat man sich an das Positive gewöhnt, Moment, wenn das war klares Abseits, das muss er sich doch ansehen. Ach nee, wir haben kein VAR. Also es hat beides, wie vieles im Leben, positive und negative Seiten. Ne? Also wie du es auch schon richtig gesagt hast. Ja, ja.
Ja, das stimmt. Ich sage aber auch, ich finde auch nach wie vor dieses Argument, ich verstehe das Argument mit, okay, manche Stadien haben diese Möglichkeit nicht, weil ich sage, das kann ja, also bei Illertisten zum Beispiel, war ja eins der Stadien, wo es nicht funktioniert hätte, diesen VAR, oder wo kein VAR vorhanden war. Auf der anderen Seite sage ich aber, ich bin der Meinung, und das wäre auch meine Argumentation, es hätte ja für Illertisten keinen Nachteil gehabt, wenn bei dem Bayern-Spiel ein VAR im Einsatz gewesen wäre. Mhm. Also ich sage, warum nutzt man nicht trotzdem die Möglichkeit dort, wo sie möglich ist? Und in den anderen Spielen hat es ja keine Auswirkungen darauf. Also man kann ja nicht sagen, okay, nur weil ich hier jetzt ins VR genutzt habe, hat das negative Auswirkungen auf das andere Spiel. Klar kommt dann das Aspekt der Gleichberechtigung und dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Aber ich sage, es hätte auch keinen Nachteil für die anderen Stadien gehabt, wenn es in den anderen Stadien, wo es möglich ist, eingesetzt worden wäre. Aber wie gesagt, die zweite Pokalrunde ist eh rum. Also von dem her werden wir daran eh nichts verändern können. Aber ich sage, es ist eine Frage der Zeit, bis wieder so eine Situation auftreten wird. Deswegen, ja, ist es gut daran, auch weiterzuarbeiten und Lösungen zu finden.
Und die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ja auch in jüngster Vergangenheit ein bitteres Erlebnis gehabt, dass selbst mit VAR eine Fehlentscheidung fallen kann. Also von dem her.
Ne? Das ist das Nächste. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja am Schluss trotzdem immer noch ein Mensch dahinter. Also auch hier wieder, wie wir es vorhin auch bei den Journalisten hatten, dass das ja am Schluss auch nur Menschen sind. Denn sie schiedrigt am Schluss auch nur Menschen. Also am Schluss alles, was eben keine faktische Entscheidung ist, wie eben das Abseits, wo du eben sagst, okay, da ist jetzt, die eine Koordinate weiter zum Tor, als die näher am Tor als die andere Koordinate, dann ist es am Schluss halt auch einfach menschlich, da auch Fehler zu machen. So bitter es auch aus deutscher Sicht auch immer noch ist. Also ich muss sagen, der Schmerz sitzt immer noch tief. Mhm. Aber ja, passiert. Also andersrum hätte es genauso passieren können. Deswegen, so ist der Sport.
Ja, und das ist ja am Ende auch das Schöne am Sport, dass der einfach auch von Momenten lebt, sei es für die eine oder andere Seite positiv, negativ. Das macht ja auch die Emotionen dann am Schluss aus. Ne? Also nicht nur Fußball, auch andere.
Ja. Am Schluss lebt jede Sportart von den Emotionen. Auch als Fan. Ich meine, warum gehst du ins Stadion? Um dich zu freuen, um irgendwie Emotionen zu erfahren. Warum guckst du ein Fußballspiel an? Weil es dich festet, weil es dich irgendwie ablenkt von deinem Alltag oder sonst irgendwie. Also am Schluss sind die Emotionen ja das, was man als Spieler, als Trainer, als Zuschauer haben will. Deswegen ist es wichtig, diese Emotionen auch irgendwie auch immer beizubehalten, weil am Schluss ist es das, was den Sport trägt und ihn von allem anderen unterscheidet.
Ja. Maximilian, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. War mir eine große Ehre und hat mir Spaß gemacht, mit dir so ein bisschen über Fußball, über Sport, über deine Leidenschaft oder deinen Weg zu sprechen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute beruflich, toi, 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 für die nächsten Aufgaben und du packst das, da bin ich sicher, du rockst das. Vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Danke, danke. Ich sage auch nochmal danke, dass du mitmachen durfte und ich hoffe, ich werde diese Worte nicht enttäuschen in Zukunft.